Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdoten. Diesmal habe ich mal die Angel ausgeworfen und geguckt, wer mir so was erzählen will. Ich bin ja auch vernetzt, ne? Der Onkel Stange hat ja auch ein paar Jahre in der Branche verbracht und habe ein fantastisches Branchenurgestein aus der Teergrube gezogen. Ahmet Işitürk. Hallo Ahmet.
Grüß Gott.
Den Ahmet, den kennt der Videospielbegeisterte vielleicht als eine coole Sau aus der PC-Action-Redaktion damals. Ich weiß gar nicht, was du dabei Computing noch gemacht hast. Ich habe dich als die coole Sau bei der PC-Action kennengelernt.
Ja, davor war ich ja bei der N-Zone.
Au, da warst du auch.
Ja, N-Zone, da habe ich angefangen. Da habe ich mein Volontariat gemacht und war der Pokémon Experte.
Großer Gott.
Das ist gleich die erste Anekdote. Anekdote, sagt man. Ja. Ich habe nämlich neulich wieder bemerkt, dass das viele ja falsch aussprechen. Aber egal. Der Witz ist, ich war Pokémon-Experte und hatte keine Ahnung von Pokémon. Habe ich bis heute nicht. Habe mir alle Infos immer aus dem offiziellen Nintendo Players Guide dieser offizielle Spieleführer, den es doch da immer gab, gezogen. Und das allerpeinlichste Erlebnis war, als mal irgendwie es gab auch ein Magazin, das hieß Kids Zone.
Ja, ich erinnere mich.
Und da war dann irgendwie eine Schulklasse zu Besuch, so irgendwelche Grundschüler. Und da hieß dann, und hier sitzt unser Pokémon-Experte. Und habt ihr denn ein paar Fragen? Und da haben die mir Fragen um die Ohren, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ich weiß tatsächlich Celebi oder Pikachu, welche Evolutionsstufe, bla bla bla. Und ich habe dann wirklich gesagt, das verrate ich erst, wenn ich später erfahre, dass ihr auch wirklich brav wart. um halt nichts beantworten zu müssen. Und dann habe ich vorgetäuscht, dass ich weg muss ins Layout. Und das Allerbeste war, eines Tages habe ich einen Anruf bekommen vom Verlagsleiter, dass im Aufsichtsrat ein Typ sitzt, ich nenne jetzt keinen Namen, dessen Neffe hatte ein Pokémon-Problem, kam im Spiel nicht weiter.
Oh, fuck.
Und er ruft dich in 30 Minuten an und dann hilfst du ihm gefälligst weiter. Und dann musste ich schnell mir natürlich, ich wusste ja nicht mal, welches Spiel, es gab ja zu der Zeit schon mehrere Pokémon-Spiele, musste ich mir verschiedene Players-Guides hinlegen, hatte auch das GameFAQs.com offen auf dem Browser, um dann, wenn dieser kleine Penner anruft, vorbereitet zu sein. Und ich habe tatsächlich, war ich mehrere Jahre lang Pokémon-Experte, ohne wirklich ein Fitzelchen über Pokémon zu wissen. Und darauf bin ich immer noch stolz.
Oh Mann, das ist ja total geil, dass ich das bis heute nicht wusste. Das ist ja absolut fantastisch.
Ja, das Geilste war auch, sorry, dass ich dich unterbreche, das darf ich ja nicht vergessen. Ich hatte dann auch noch den Ruf, der Super-Hacker zu sein, weil ich damals habe ich dann mit dem Action-Replay rumexperimentiert, diesen Cheat-Ding, und habe geguckt, hey, kann ich in der neuen Testversion, die heute kam vom Pokémon-Spiel, Wochen vor offiziellen Release, mit den alten Action-Replay-Codes von der letzten Version sofort alle Pokémon freischalten. Zu dem Zeitpunkt waren ja die ganzen damals waren es 250 Stück, von vielen die Namen noch gar nicht bekannt, weil das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde. Und dann funktionierte das tatsächlich. Und wir waren halt die Ersten, die alle Namen, alle Bilder von den neuen Gameboy Pokémon hatten. Und es war eigentlich nur Zufall. Und es sah aber so aus, als wäre ich halt der Super.
Du bist für die hunderttausende verkaufte Auflage der N-Zone damals verantwortlich.
Das ist ja Kids Zone auch. Die Kids Zone hat dann gleich irgendwie Aufkleber mit in die Ausgabe reingemacht, mit den Screenshots sozusagen der Pokémon. Das
ist ja fantastisch.
Ja.
Super gut. Stimmt, die Kids Zone gab es ja auch. Die saßen eine Etage tiefer damals im alten Gebäude, wenn ich mich recht erinnere, und haben halt wirklich ein Kinderheft gemacht mit Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball und all diesen eher, ja, kleine Kinderthemen. Da haben wir natürlich als Spieleredakteure so ein bisschen die Stirn gerunzelt, wenn es um die Kids und ging. Und du hingst da ein bisschen drin in ihren Fängen.
Ja, uns ausgetauscht haben. Damals war ein Matthias in der Kidzone ein Redakteur, der, ich glaube, der war auch der Chefredakteur, ich weiß gar nicht mehr, der dort für die ganzen Pokémon-Themen zuständig war. Und die haben einen Players Guide monatlich, das hieß das Pokémon-Tagebuch. Und auch ich musste für die Endzone ein Pokémon-Tagebuch schreiben. Das war im Endeffekt wie ein Walkthrough, der aber unterhaltsam geschrieben ist. Und letzten Endes haben wir beide, weil wir keinen Bock hatten, diese Scheiße zu spielen, haben wir einfach den offiziellen Player Guide von Nintendo immer hergenommen, plus irgendwelche Game Facts, Walkthroughs und haben das halt ein bisschen blumiger umformuliert sozusagen.
Aber das hat halt damals noch gereicht, ne? Als das Internet noch nicht so verbreitet war, als ihr durch die amerikanischen Quellen wie GameFAQs.com und ein paar dicke Players Guides schon echt einen Wissensvorteil hattet, ne?
Das ist wirklich so, ne? Ich denke mir, dass ihr heute die armen Leute, die noch in so Zeitschriftenredaktionen und so sitzen, die sich eigentlich fühlen müssen wie, na, ich will nicht sagen wie Dinosaurier oder so, aber eigentlich wie nutzlos, wie menschlicher Ballast. Weil die, ja, weil du bist ja als Redakteur, zum Beispiel gerade in der Spielebranche, bist du ja kein echter Journalist mehr, weil du kannst ja eigentlich gar nicht mehr durch Recherche oder persönlichen Einsatz irgendwelche geilen, unique Infos sammeln, weil du ja immer an den Marketing- und PR-Managern zerschellst, die da im Weg stehen, die ja allen immer nur dieselbe Menge an Infos und so geben möchten. Und deswegen, ja, und du kannst ja auch, deswegen liest du ja auch in Spielemagazinen nichts, was du nicht eh schon seit 3 Wochen weißt.
Ja, das ist schon richtig. Es ist eher eine Art Wiederkäuen von derselben Nahrungsmasse, bloß auf unterschiedliche Art und Weise. Es wird immer nur Sekundärinformationen aufbereitet. Aber echte neue News, das passiert sehr, sehr selten in der Branche, ja.
Ja, ist aber auch, wie gesagt, die Redakteure selber können da eigentlich gar nicht so viel dafür, weil sie ja, die könnten ja nirgends diese Informationen. Früher hast du beim, ich bin ja in der Endzeit, als es noch cool war, sozusagen eingestiegen. Das war so 2000 rum. Und da konntest du ja noch bei diversen Entwicklern direkt anrufen oder die direkt per Mail löchern und hast noch Antworten erhalten. Ich habe damals, was weiß ich, Mark Rain von Epic Games oder Peter Molyneux und solche, die konntest du direkt anschreiben und hast Antworten halt erhalten.
Oh, da war kein PR-Manager böse, dass du direkt Entwickler angeschrieben hast. Da gab es keinen Anruf beim Chefredakteur.
Damals noch nicht, weil das halt noch so die Zeit war, wo es noch diese Verbindung gab. Und später wurde das dann so, dass wurde dir sofort mit irgendwie, du kommst auf die schwarze Liste, wenn du es wagst, die direkt zu kontaktieren und nicht über die PR-Abteilung zu gehen. Und dann war es im Endeffekt vorbei.
Ja. Ist dir mal ein Scoop gelungen, so eine richtige Story damals? Oder ist es in der Gummizelle des Pokémon-Content nicht möglich gewesen?
Ne, ich habe einmal, das war aber interessanterweise, ist es gar nicht, jetzt im Nachhinein kommt es mir vor, als wäre das voll die geile, und viele haben das dann auch gesagt, das war voll der Hammer. Aber damals haben wir das gar nicht als so wichtig wahrgenommen. Da habe ich mal, als Ubisoft erste Screenshots von Far Cry veröffentlicht hatte, da war dann auf einem der Screenshots ganz klein irgendwo im Hintergrund, wenn du reingezoomt hast, so ein Monster zu sehen. Und damals war noch gar nicht klar, dass es in dem Spiel Monster geben wird. Sondern man dachte halt, es ist ein Shooter einfach.
Ja.
Und das habe ich dann in dem Vorschauartikel in der PC Action, weiß ich noch, habe ich das so als Extrakasten gemacht. Gibt es in Far Cry spielen da Monster mit oder ist das bloß irgendwie blöd gescreenshottet und es ist einfach nur ein normaler Soldat, der komisch aussieht? Und das hat sich dann tatsächlich rausgestellt, dass es außer mir nur noch ein US-Redakteur irgendwo, weil ich habe dann mit Ubisoft telefoniert, um das halt zu, hab gefragt. Und die haben dann gesagt, das hat außer mir nur ein irgendein US-Redakteur noch entdeckt. Und dass das tatsächlich so ist, dass man gegen Monster kämpfen wird. Und jetzt, während ich das erzähle, frage ich mich, gab es in Far Cry 1 wirklich Monster?
Ja, ein bisschen später im Spiel. Das war dann, da ging es in so eine Höhle rein, nachdem man am Anfang im Dschungel gekämpft hat. Und dann wurde das Spiel langweilig, weil es Monster gab. Und das ist der Punkt, wo ich und auch der größte Teil des Publikums auch aufgehört haben, Far Cry zu spielen oder wieder neu angefangen haben.
Der Witz ist ja, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, 90% aller Far Cry-Teile habe ich nie durchgespielt. Die fangen immer an und du denkst, boah, das ist das geilste Spiel der Welt. Mhm. Und dann nach 10 Stunden denkst du, Mann, ist das langweilig, ist immer dasselbe.
Ja. Ach Gott, du hast sicherlich auch oft diese, Gott, du spielst ja ganz viel Klischee-Behauptungen so von anderen Leuten gesagt bekommen.
Ja, aber ich spiele wirklich viel, muss ich sagen. Wobei es jetzt immer weniger wird und es ist wirklich, glaube ich, nicht die Schuld der Spiele, sondern einfach die eigene, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin abgestumpft und nicht mehr empfänglich für unterhaltsame Dinge. Ja. Das ist komisch. Nee, also weißt du, du hast 10, es kommen Spiele, die Millionen Budgets und was weiß ich haben. Und du schaust, ja, das hat eine halbe Stunde und ist langweilig. Ist wirklich seltsam. Also ich habe schon lange kein Spiel mehr jetzt wieder gehabt, das mich richtig gepackt hat, außer Days Gone, das meiner Meinung nach unterbewerteste Spiel der letzten.
Sehr interessant. Ja, ich habe es nicht empfohlen, ich habe es nicht empfehlen können wegen der technischen Probleme damals bei Launch, aber ich hatte auch meinen Spaß damit. Da war ich sehr dankbar, dass ich mir das irgendwie ausgesucht hatte. Aber ja, aber weniger über mich, sondern noch ein bisschen über dich. Ich weiß nicht, aus welcher Ära du noch Anekdoten zu erzählen hast. Ich bin mir sicher, die PC-Action-Zeit, die gab was her. Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen? Ja, und wie war denn das damals, als die aus der Taufe gehoben wurde? Hat man sich da direkt konzeptionell gesagt, wir machen was ganz Prolliges?
Naja, die PC-Action gab es ja schon, bevor ich dahin kam. Und ehrlich gesagt, kannte ich das Heft nicht. Mhm. Ich war damals schon einer von diesen Arschlöchern, die immer nur irgendwie englischsprachiges Zeug interessant fanden und nur US-Magazine. Ich habe damals Gamefan am Bahnhof gekauft und nicht irgendwie. Und halt, wenn es hochkam, noch die Videogames und die Fun Generation, weil ich da ein paar der Redakteure halt kannte. Und ansonsten nur US-Kram. So wie man heute immer sagt, ich schaue Filme nur in Originalsprache. Mhm. Und sich damit immer gleich so als Connoisseur quasi herauskristallisieren will. Aber um auf die Frage zurückzukommen, die ich jetzt vergessen habe, wie kam ich zur PC Action? Mhm. Da war ich eben bei der Endzone und da haben die mich gefragt, ob ich zur PC Action möchte, weil die einen Richtungswechsel plant. Die wollten mehr, also die wollten weg. Die hatten noch immer also irgendwie Tittenfrauen auf dem Cover.
Ja, da gab es irgendwelche Fotoshootings in Bulgarien immer oder sowas. Oder Ungarn.
Irgendwie sowas. Und jedenfalls, da waren immer knapp bekleidete Frauen auf dem Cover. Mhm. Und die wollten davon weg, wenn ich mich richtig erinnere, und wollten mehr auf diese Humorschiene, weil das hat niemand anders gemacht. Die meisten Spielemagazine waren ja ultra seriös und haben sich eher gegenseitig überboten mit irgendwelchen Tabellen, Kalkulationskram und ausgeklügelten Wertungen mit, die irgendwie auf 1000 wie so ein Fächer und dann auf die kleinsten Details runtergebrochen. Und PC Action sollte im Endeffekt dann diese Gegenbewegung sein, um zu sagen, für Leute, die für die Spielen einfach nur Unterhaltung ist. Und viele haben das ja als super niveaulos empfunden, weil die Witze waren schon sehr flach.
Sehr flach.
Allerdings muss man sagen, das wissen ja viele nicht, die nicht im Humorgewerbe arbeiten, wie schwer das ist, lustige Sachen zu schreiben. Und natürlich ist das, das haben die damals halt auch nicht bedacht, dass du nicht einfach irgendwie eine Gruppe Videospielredakteure einfach einen Schalter umlegen kannst und sagen, hier, ihr müsst jetzt lustig sein. Ich meine, nicht umsonst haben Filmstudios, TV-Produktionsfirmen haben Comedy-Writer extra. Mhm. Und da hocken dann 20 Stück an einer Episode. Und du hast nicht fünf Spieleredakteure, die irgendwie das noch so on top mit erledigen müssen, noch Witze mit einzubauen. Ne? Deswegen war natürlich nicht alles qualitativ hochwertig, will ich mal sagen.
Ja, auch ein bisschen flach manchmal, ein bisschen plump, aber die Entstehung all dieser Gags, die war schon einmalig. Da habe ich ja auch ein bisschen reinschnuppern können.
Ja, die
willst du erzählen, wie was gemacht mal? Wird? Die BU-Konferenz.
BU-Konferenz, genau. Ich habe jetzt das richtige Wort, ist mir nicht mehr eingefallen. Stimmt, die BU-Konferenz, das war ja das Krasseste. Da wurde, BU steht für Bildunterschriften, für die, die es nicht wissen. Da haben wir, also da musstest du wirklich nach getaner Arbeit, abends, nachdem du schon 10 oder mehr Stunden in der Scheißredaktion dir die Birne zermarterst, hast du dich dann noch gemeinsam in so einen Meetingraum gesetzt und hast die Bildunterschriften fürs gesamte Heft sozusagen. Und das war ja nicht nur ein Abend, sondern das wurde du kannst ja nicht an einem Abend alle Bildunterschriften fürs gesamte Heft. Es gab dann immer so zum Ende der Produktion hin mehrere Abende, wo du dann nach der Arbeit nochmal da sitzen musstest und dir gemeinsam witzige Bildunterschriften überlegen musstest. Mhm. Und das war wirklich zermürbend. Das ist so, wie man sich das vorstellt bei Saturday Night Live, wenn sie ihre Writers, das haben die, glaube ich, immer mittwochs gemacht, dass da die Writer alle zusammensitzen und so Ideen pitchen. Und nur, dass das halt nicht Saturday Night Live war, sondern die PC-Action. Und das war schon schlimm manchmal, muss ich sagen.
Da bin ich öfters mal auch als Fremdredakteur mit dazugekommen, weil es hatte so einen gewissen Reiz, die BU-Konferenz. Das war stets eine bizarres Meeting. Und ich erinnere mich an einen äußerst frustrierten Ahmed, der am Beamer und am Notebook saß und in der Layout-Software immer wieder an die verschiedenen Bilder rangezoomt ist und wie diese verzweifelte Grundstimmung herrschte. Niemandem fällt was ein, Leute brabbeln irgendwelche Peniswitze vor sich hin, Ahmed findet alles scheiße, man geht völlig frustriert irgendeinen plumpen Humorkompromiss ein nach dem Motto, jetzt haben wir was, nächstes. Es war fantastisch.
Das war wirklich schlimm, zumal wirklich die besten Sachen haben es ja immer nicht ins Heft geschafft, weil es immer hieß, weißt du, es war kein Problem, irgendwelche Pimmelwitzchen zu machen, aber sobald es irgendwie nicht politisch korrekt war, sozusagen, wurde es gleich sicherheitshalber weggelassen. Und da waren echt zwischendurch Perlen mit drin, wo es mir echt wehgetan hat, dass die nicht im Heft gelandet sind. Manchmal haben, und da saß ja der Chefredakteur damals, der Christian Wigge, mit drin, der war sozusagen der Torwächter.
Der Gatekeeper,
der gesagt hat, nee, keines, das geht nicht. Und wir haben dann immer, wenn er mal aufs Klo musste, schnell irgendwo noch eine BU reingejubelt, ohne dass er es halt mitbekommen hat. Und ich weiß noch, da war eben mal eine, da ging es um diesen irgendeinen Vietnam-Shooter und da siehst du zwei so Vietcong-Soldaten im Gebüsch. Und da war die Bildunterschrift, dass halt jemand zwei gelbe Säcke im Dschungel entsorgt hat.
Oh.
Und das war doch, fand ich damals sehr witzig. Kann man natürlich drüber streiten, ist das jetzt rassistisch oder nicht, aber es war halt witzig. Und ich finde, wenn etwas witzig ist, dann ist es witzig. Ganz einfach.
Ja. Würde heute nicht mehr gehen. Die PC Action war ein Kind der Zeit damals.
Ja, heute.
Die würde heute
nicht.
Gar nicht mehr funktionieren.
Heute wäre es wirklich so, dass mit jeder Ausgabe gäbe es wahrscheinlich 5000 Tweets, wo die Leute jeden einzelnen Satz zerpflücken und anprangern, dass es wie niveaulos und wie billig und wie schlecht und wie rassistisch oder was weiß ich und frauenfeindlich die Redaktion.
Boah, das Frauenverachtende habt ihr aber auch vor euch hergetragen in der PC Action. Ich erinnere mich an einen langen Leserbrief einer Leserin, die so ein bisschen auseinandergenommen hat, wie prollig und chauvinistisch sich die, die Zeitschrift gibt und welche Probleme sie hat. Und die Antwort der Redaktion war, und trotzdem bist du nur eine Frau.
Ja, das war aber eigentlich, das Schlimme ist, das war halt witzig gemeint. Weil das Problem ist, dass, weißt du, was viele Leute nicht kapieren? Du kannst sagen, ich finde sowas nicht witzig. Das ist meiner Meinung nach, das entspricht nicht meinem Verständnis für Humor. Sowas akzeptiere ich. Wenn du sagst, finde ich nicht witzig. Mhm. Ich finde ja auch vieles nicht witzig. Aber dieses, die sind frauenfeindlich und sexistisch, das ist ein Quatsch, weil du schaust dir auch nicht Schindlers Liste an und sagst, dass Steven Spielberg ist sexistisch, weil da Juden in dem Film umgebracht werden. Dieses PC-Action-Ding, das war auch, das ist einfach eine, auch wenn es für viele nicht künstlerisch wertvoll ist oder was, aber es ist doch ein Ausdruck, eine Form von Kunst, sage ich mal, Unterhaltung einfach, die nicht aussagt, und wenn da steht, und du bist doch nur, aber trotzdem bist du ja nur eine Frau, ist nicht, dass wir denken, ja, aber das ist trotzdem nur eine Frau und Frauen sind nichts wert.
Nee, das war einfach die krassestmögliche Antwort.
Ja, das ist die krassestmögliche Antwort und einfach witzig. Allein der Gedanke, dass eine Zeitschriftenredaktion so eine Antwort liefert, das ist so absurd und in sich allein schon witzig, fanden wir. Und deswegen, das ist ein Problem, was ja viele haben. Wenn zum Beispiel irgendein Komiker, ich mache das ja auch oft auf Twitter, jeder dritte Tweet gibt es Leute, die dann das bei Twitter melden und dann kriegst du eine E-Mail, wir haben eine Beschwerde erhalten und diese geprüft und haben nichts zu beanstanden. Und das ist immer interessant, die Leute finden immer Sachen witzig und erkennen es als Humor. Sobald du aber Witze über eine Sache machst, die jemanden betreffen, verwandelt sich der Witz auf einmal in ein bösartiges Statement sozusagen. Auf einmal hat der Ahmed keinen Witz gemacht, sondern der Ahmed ist auf einmal ein sexistisches, rassistisches Schwein. Und das finde ich immer seltsam, dass in dem Moment, wenn sich jemand angesprochen fühlt, jemand plötzlich keinen Witz mehr macht, sondern auf einmal ein Rassist oder Sexist ist, der ein politisches Statement abgegeben hat oder so.
Ich weiß jedenfalls, dass die PC Action damals auch von einigen meiner Kumpels echt gefeiert wurde dafür, dass sie so ziemlich diesen Schulhof-Umgang im Heft auch mit weitergeführt hat. Also das war ja die Art und Weise, wie pubertäre Jungs auch miteinander umgehen und so weiter. Gab es jemals ernsthaft Probleme damals zu der Zeit? Irgendwie ein Gag, der zu weit ging, eine Kontrollinstanz, die den Finger gehoben hat, oder lief das eigentlich okay?
Also ich kann mir vorstellen, dass die Chefredaktion und auch die Verlagsleitung sicher öfter mal irgendwie eine Beschwerde erhalten hat, aber vieles davon ist jetzt bis zu uns gar nicht durchgesickert. Ich habe selber nur zwei Fälle, kann ich mich erinnern. Einmal hat sich jemand wegen mir beschwert. Da weiß ich aber ehrlich gesagt nicht mehr genau, worum es da ging. Das ist ja jetzt schon so lang her.
Ja.
Und ein anderes Mal war es auch wieder wegen irgendeinem, da war ein Behindertenwitz und eine Mutter eines behinderten Kindes hat sich dann beschwert. Aber was da genau draus wurde und was dann, weiß ich auch nicht mehr.
Aber das ist bis zu euch durchgedrungen.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass da häufiger was war, was dann aber nicht bis zu uns vorgedrungen ist, weil sie das halt gleich geklärt haben oder, keine Ahnung, uns nicht damit belasten wollten.
Ja. Das fand ich eine sehr gute Eigenschaft, gerade der Chefredakteur bei Computech, die haben wunderbar Stress von der Redaktion ferngehalten, also auch böse Publisher-Anrufe, irgendwelche Animositäten, ist in der Regel gar nicht bis zu dir durchgedrungen.
Oh, aber ich hatte, wo du das gerade sagst, Publisher-Anrufe, ich hatte mal echten...
Hatte jemand die Ohren langgezogen?
Ey, das war wirklich... Das war schon zu der Zeit, wo ich wusste, ich werde hier nicht mehr lange sein, weil es mir so auf den Sack ging, alles. Das war dann schon so zum Ende hin, ich glaube 2006 oder so, oder 2007, ich weiß es nicht mehr genau. Da war ich Objektleiter von Games Aktuell und Cynamite und was weiß ich. Und da kam GTA 4 raus. Und die von Rockstar, was weiß ich, haben gesagt, die machen ein eigenes Players Guide und was weiß ich, sie möchten keine sozusagen Sonderhefte zu GTA sehen. Haben sie keinen Bock drauf, finden sie nicht gut. Und wenn jemand sowas macht, dann darf dürfen nicht deren Assets zu sehr verwendet werden, also offizielle Artworks und was weiß ich.
Ja, was eigentlich für Tests und Previews gedacht ist, genau. Diese ganzen Logos und Artworks, okay. Da haben sie euch praktisch schon eine Vorwarnung gegeben.
Genau.
Ja? Und damals war, und der Anwalt klingelt.
Und dann haben die Chefredakteur, und ich habe das natürlich mit denen besprochen, weil natürlich Games Aktuell hat so ein Sonderheft geplant. Mhm. Und ich habe gesagt, Leute, habt ihr ja mitbekommen, das sollte deswegen, da sollte man etwas mit Fingerspitzengefühl sollten wir da rangehen. Macht das Sonderheft machen wir natürlich, aber wir wollen denen ja nicht ans Bein pinkeln. Wenn die sagen, nee, das und das sollte nicht rein, dann haltet euch halt einigermaßen zumindest dran. Und weiter habe ich es dann ehrlich gesagt nicht verfolgt. Da war dann schon so ein bisschen so die innere Kündigung. Mhm. Und dann kriege ich irgendwann einen empörten Anruf
aus München
und denke mir, hö, was, und muss zu meiner Schande gestehen, ich hab zu dem Moment, da war das Heft schon erhältlich.
Du hast nicht reingeschaut.
Ich habe es noch nicht mal gesehen, weil es hat mich nur interessiert. Und dann ist das halt zugeballert mit, also das war fast schon so, als hätten die absichtlich um mir zu schaden als Verantwortlichen das Heft mit offiziellen, also da war es tatsächlich so, es wurden zum Beispiel auch andere Open-World-Games.
Ja, das wurde dann zum Open-World-Sonderheft, damit es genau. Eben kein GTA 5-Sonderheft ist, das weiß ich noch.
Und da waren dann auch andere Open-World-Games und die wurden dann bewertet. Nico Bellic, oder wie der hieß, der Hauptdarsteller, gibt 5.
Oh nein, Nico Bellic hat sie bewertet.
Genau, Nico Bellic. Man siehst du immer den Nico Bellic, seine Visage irgendwie unten als Bewertung. Und die Bewertung waren immer Handys. Ich glaube, 1 bis 5 Handys. Alles natürlich Artworks aus GTA. Und also es war wirklich, was man überhaupt alles falsch machen konnte, womit du Rockstar und Take-Two ans Bein pinkeln konntest. Das wurde alles ins Heft gepackt. Und die waren dann super sauer, haben gedroht und da musste man natürlich versuchen, also quasi so weit, dass man das Heft aus den Zeitschriftenregalen entfernen müsste und solche Geschichten. Und da musste man natürlich Zugeständnisse machen. Mhm. Und dann musste ich irgendwie eine Sonderausgabe so als Wiedergutmachung zu ihrem scheiß Rennspiel-Ding, ich weiß nicht mal mehr, wie es heißt.
Midnight Club.
Midnight Club, genau. Das kein Schwein interessiert, mussten wir dann dazu eine Sonderausgabe machen, die natürlich auch kein Schwein gekauft hat dann, so als Wiedergutmachung. Aha, damit
als Strafarbeit.
Ja, damit die uns nicht irgendwie Anwälte an den Hals hetzen und die Zusammenarbeit kündigen. Und da habe ich dann auch, das weiß ich noch wirklich, da habe ich, und die Typen, die damals bei Rockstar und Take-Two, meine Ansprechpartner, die gingen mir da auch echt sehr auf den Sack, weil du gemerkt hast, dass die auch, die waren über die Maßen hinaus anti. Also als ob sie dir noch, als ob sie noch Spaß dran hätten, dir irgendwie Knüppel in die Beine zu schmeißen. Mhm. Also da bin ich sogar, weil ich bin ja eigentlich niemand, der groß emotionale Ausbrüche erleidet, aber da bin ich dann echt mal laut geworden, habe den einen auch übers Telefon angeraunzt, dass ich das Gefühl habe, dass er arschlochiger agiert, als er es tun müsste.
Und, oh Mann.
Ja, das war echt unangenehm. Und das waren so die Momente, vor allem wenn du dann selber in einer Position bist, wo du viel Verantwortung hast und du hast über dir hast du die Verlagsleitung, die jammert, dass alles zu teuer ist und die Leute so teuer sind und ihr müsst ihr müsst mehr verkaufen und weniger Geld ausgeben. Und von unten kommen die Angestellten, die Redakteure und sagen, sie arbeiten zu viel und verdienen zu wenig.
Yep.
Und du sitzt dazwischen und denkst, ihr leckt mich halt einfach alle am Arsch. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann eben abgehaut bin. Weil das einfach, du hast ja gemerkt selber, das hat sowieso keinen Sinn, weil qualitätsverbessernde Maßnahmen wird es nicht geben. Mhm. Denn die kosten ja Geld. Mehr investigativen Journalismus wird es nicht geben, weil es kostet Geld. Das heißt, die einzige Richtung, in die es gehen wird, ist, dass es immer günstiger werden muss alles, um das Überleben und die Wirtschaftlichkeit zu sichern. Und das ist natürlich scheiße.
Ja, ja, so Leute in Positionen wie du, die haben mir damals, da gab es auch meine Chefredakteure, wie die teilweise auch wirklich zwischen zwei Fronten saßen, die haben mir gleich klar gemacht, relativ früh in meiner Karriere, ich will keine Verantwortung. Nope.
Ja, wollte ich auch nie. Echt? Ich wollte nie Verantwortung, will ich auch heute nicht. Ich will nicht, ich bin auch ganz schlecht, was Zahlen. Das war immer so geil. Wir hatten ja auch finanziell zu reporten sozusagen. Und da gab es dann immer so Excel-Tabellen, wo so Budget und der ganze Scheiß drin stand. Und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich wusste nie, was das bedeutet, was da drin steht. Ich bin immer dann in die Finanzabteilung gegangen und habe gesagt, ey, was heißt das, was hier steht? Und der Witz ist, ich bin auch zu anderen Chefredakteuren und Objektleitern gegangen. Die haben immer gesagt, ja, wissen wir auch nicht, aber eigentlich musst du nur diese Zahl beachten, die da steht, dass die nicht höher ist als diese Zahl. Alles andere kannst du ignorieren. Und da waren aber 7 Millionen Zahlen gestanden.
Ja, nicht so wichtig.
Ja, also es war wirklich krass und die meisten, und es war eben auch so ein bisschen das Problem, viele wollen, hast du gemerkt, denen ging es nicht mehr darum, den Laden irgendwie voranzubringen oder die Läden, ich will jetzt gar keinen bestimmten Verlag hier, du hast gemerkt, dass die eigentlich nur darauf bedacht sind, ihre Position zu zementieren, sozusagen keinen finanziellen Abstieg und auch keinen beruflichen Abstieg. Also die wollten einfach ihre Position einfach sichern, ihr Einkommen sichern. Mir wurscht, alle anderen sollen verrecken. Hauptsache, ich habe meinen Job. Und also es war wirklich sehr unangenehm.
Das war für mich auch ganz interessant. Ich meine, ich habe 10 Jahre lang in so einer im Printjournalismus gearbeitet, vor allen Dingen, der aber die ganze Zeit in so einem langen, leichten Sinkflug war. Der hatte 2006, als ich angefangen habe, gerade so die Hochzeit hinter sich. Die riesen dicken Auflagen, ich habe mir erzählen lassen, es gab Sportwagen und sowas auf dem Firmenparkplatz eine Zeit lang. Die Zeit habe ich verpasst, aber es war immer noch so ein bisschen, die Altvorderen saßen immer noch drin im Verlag und wussten noch, wie es damals war. Und das war für mich als Neuling total krass, weil ich konnte mir das gar nicht mehr so richtig vorstellen. Und es kam ja auch nie wieder.
Nee, das seltsam. Stimmt. Das ging immer, das war ja schon, als ich angefangen habe, dort 2000 in der gesamten Branche bergab einfach. Also in der Zeitschriften.
Ja, Print.
Print-Bereich ging es einfach bergab. Und ich wusste noch, wie wir immer anfangs mussten wir immer zu jedem Artikel, den wir geschrieben haben, ein zweites Word-Dokument ausfüllen. Das war die Online-Vorlage. Mhm. Und die musstest du ein bisschen anders ausfüllen, weil das dann von dem Content-Management-System sozusagen sonst nicht korrekt zugeordnet werden konnte. Und es hat uns immer so genervt, diese Online-Vorlage auszufüllen. Und da kam dann auch immer der Leiter der Online-Abteilung, und damals hat kein Schwein, das war 2000, sich noch hat für Online interessiert im Haus. Wir dachten alle so, ich weiß es noch genau, ich mir dachte, ich gucke mir doch nicht so auf einer Kack 800x600 Auflösung irgendwie Mini-Bild, Briefmarken, große Bildchen an. So kleinkariert hat man damals gedacht, weil du dachtest, hey, wer will sich denn sowas online angucken? Das will ich doch schön groß in der Zeitschrift.
Ja.
Schön scharfer Druck und so. Und da dachte ich mir echt, das war echt wie so ein, für jeden nur wie so ein Ärgernis.
Ja, die Betriebsblindheit der Printredaktion für alle Online-Belange war schon krass.
Ja.
Ich hatte auch keinen Bock drauf, niemand hatte Bock drauf.
Das Beste war, als es losging, dass irgendwie Leute auf YouTube, ich meine, jemand wie Gronkh zum Beispiel, hat ja auch sehr früh angefangen. Und damals habe ich mir noch gedacht, so ein Idiot, wen interessiert denn diese Scheiße? Wer will denn jemanden beim Zocken zugucken? Also da siehst du mal die Experten, die vermeintlichen Experten. Das ist ja, und das ist ja das Nächste, weil ich ja dann auch später als Selbstständiger auch für Fernsehen und was weiß ich geschrieben habe, wo ich auch jetzt schon wieder keinen Bock mehr drauf habe, ist wirklich, weil du merkst, krass, vielleicht ist es auch, weil ich jetzt schon alt bin, ne, ich werde ja 48 bald, dass du einfach merkst, dass die eigentlich niemand wirklich Ahnung hat. Ich natürlich auch nicht, also ich will mich jetzt hier nicht als den Checker hinstellen, aber du merkst tatsächlich, dass in fast allen Bereichen ist es so, die meisten sitzen nicht auf ihrem Posten, weil sie Ahnung von der Materie haben und alles wissen, sondern weil sie gut im Managen sind einfach.
Man wurschtelt sich so durch. Dazu kommt noch das Peter-Prinzip, dass man immer aufsteigt bis zum Punkt der völligen Inkompetenz.
Ja.
Das ist ein schönes Prinzip.
Ist wirklich so. Also es ist auch gerade im Filmbusiness.
Das hast du auch toll demonstriert, ja, mit deiner Position als Ressortleiter.
Das stimmt, was ich nie wollte. Und das war auch so ein Scheiß, was ich damals, habe ich das auch mal offiziell, da gab es früher immer so Management-Meetings, wo halt die ganzen Objektleiter und saßen zusammen und haben halt, was ist so alles, was liegt an, was sollten wir machen, bla bla. Und da habe ich eben mal gesagt, dass ich es eigentlich schade finde, weil ich bin jemand, der gerne schreibt, dass ich kaum noch schreibe. Und was noch trauriger ist, dass Leute wie Heinrich Lenhardt, Petra Fröhlich, die früher Peter Maueröder hieß, das sind super Schreiber gewesen, super Redakteure. Und ich meine, Heinrich Lenhardt ist ja wirklich ein Kultredakteur in der Spielebranche. Die waren alle Objektleiter, was weiß ich, haben nichts mehr geschrieben, sondern nur noch irgendwie delegiert, sowieso Generäle, die Leute hin und her geschoben, Budget verwaltet. Wo du sagst, die müssten eigentlich noch schreiben, diese Personen, die müssten schreiben und nicht, weißt du, du hast die Leute, die etwas sehr gut können, auf Posten gesetzt, wo sie das, was sie echt geil können, was vielleicht viele der Leute, die noch Zeitschriften kaufen würden, gerne lesen würden. Die schreiben jetzt aber alle nicht mehr. Und das fand ich als ein Fehler und natürlich war ich mit dieser Meinung allein.
Ja. Oh Mann. Aber du hast es gerade angesetzt, ein bisschen vom Filmbusiness zu erzählen. Das ist vielleicht eine schöne Überleitung zum Rausschmeißer, mehr oder weniger. Es sei denn, du hast noch eine coole Anekdote auf Lager, sondern nämlich, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es dir seitdem ergangen ist. Wo, ja, wo treibt einen das Leben hin, nachdem man gesagt hat, tschüss, Spielejournalismus?
Ja, ich habe ja den Spielejournalismus nicht den Rücken gekehrt, weil ich keinen Bock mehr wirklich drauf hatte. Es lag eher daran, dass die Jobs, ich habe mich ja dann selbstständig gemacht als Redakteur, als freier Texter, was weiß ich, und die Budgets wurden immer kleiner. Also die Honorare, sagen wir es mal so, wo du früher irgendwie pro Seite, was weiß ich, 150 Euro bekommen hast, was ja auch nicht die Welt ist, hieß es plötzlich, wir zahlen jetzt nur noch 70 Euro zum Beispiel. Heute sind wahrscheinlich 70 Euro für eine Seite im Spielemagazin fast schon Luxus.
Mhm.
Und deswegen habe ich mich aus dem Bereich eher zurückgezogen, weil es einfach...
Also warst dann nach deiner Kündigung erst eine Zeit lang freiberuflich unterwegs?
Ja, ich habe auch damals, weiß ich noch, habe ich ja noch für Computec auch für GameStar Sonderhefte und was weiß ich, habe ich ja als Freelancer gearbeitet. Auch für GameStar hatte damals auch irgendwie so eine WoW-Seite. Ich habe vergessen, wie die hieß. Irgendwas mit Dragon. Da habe ich damals mit dem Knut Gollert, haben wir da auch immer Kolumnen und so geschrieben. Also irgendeine MMO, die gibt es aber nicht mehr, so viel ich weiß. Aber da, und dann wurden die Budgets überall immer kleiner, die Honorare immer schlechter. Und dann habe ich mich halt eben nach anderen Möglichkeiten umgesehen. Und weil ich ja immer schon Fan von so Comedy, US-Comedy habe hauptsächlich halt war und so Stand-Up-Kram, da habe ich dann versucht, so als Gagschreiber unterzukommen. Ne? Dann war ich beim Radio, so fürs Frühstücksradio Gags schreiben. Da war das die PC Action eine sehr gute Schule. Mhm. Da ist es ja auch, da musst du es auch auf den kleinsten gemeinsamen Nenner sozusagen.
Also wenn du dich schämst dafür, wie plump er ist, dann wird er durchgewinkt, ja.
Ja, und es ist auch tatsächlich so, du kannst über alles Witze machen, solange es keine Minderheit ist, die eine Lobby hat sozusagen.
Mhm.
Du könntest es zum Beispiel alle irgendwie, was, keine Ahnung, aus Moldawien als Idioten hinstellen, weil es wird wahrscheinlich dann keine E-Mail vom moldawischen Verein bla bla geben, weil es halt keinen gibt.
Mhm.
Aber du könntest quasi keine Witze machen über Minderheiten, die quasi von irgendeiner Interessengemeinschaft vertreten wird. Die
CSU dann, beispielsweise.
Bitte?
CSU beispielsweise.
Genau. Ja. Also ganz, es muss banal sein, die Sekretärin oder Friseuse morgens auf dem Weg zur Arbeit, die im Auto sitzt, muss lachen können, ohne dass sie ihr... Da gab es immer den Nutella-Brötchen-Test hieß es. Wenn die ihr Nutella-Brötchen essen kann, ohne kotzen zu müssen, wenn sie einen Witz hört, dann ist es okay.
Was kannst du so erklären, wie man als Gagschreiber entlohnt wird und was man so kriegt?
Da war das so, da habe ich bekommen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, du hast wirklich 30, du musstest immer abends arbeiten. Also du hast bis 22.30 Uhr musstest du die Gags abgeben, die dann am kommenden Morgen aktuell sein müssen. 30 Stück für 70 Euro.
Boah.
Was nicht viel Geld ist und echt nicht leicht ist, muss man sagen. Aber ich habe es gemacht, weil ich es halt lernen wollte, weil du kannst es wirklich lernen. Also dieses Flachwitze, Massenidiotenwitze, das kannst du wirklich lernen, weil das schon immer es gibt so schon so eine gewisse lustig Grundformel.
So ein bisschen vielleicht auch wie Hip-Hop. Genau. Dass man irgendwie ein Gefühl fürs Reimen bekommt, kriegst du ein Gefühl für Flachwitze und Wortspielereien.
Ja, und das ist wirklich schon, das kann man trainieren. Und ich wollte es halt lernen. Und dann habe ich darüber wieder andere Jobs bekommen, habe dann auch zum Beispiel für, da gibt es Antoine Monot Junior, hat diese Sketchshow Knallerkerle auf Sat.1, da habe ich dafür geschrieben. Und dann, aber wie gesagt, Fernsehen genauso viel zu schlecht bezahlt. Mhm. Jeder will es ja machen. Jeder will ins Fernsehen, obwohl alle immer noch sagen, Fernsehen ist am Aussterben. Internet ist die Zukunft. Fernsehen ist tot. Tatsächlich hat das Fernsehen immer noch so einen Glamour-Faktor. Keine Ahnung, wie man das nennen mag. Mhm. Das alle irgendwie fasziniert. Sobald du irgendwie fürs Fernsehen schreibst, stehst du 10 Stufen über denen, die nicht fürs Fernsehen schreiben. Und deswegen haben die eben irgendwann bemerkt, hey, wir müssen den Leuten gar nichts mehr zahlen, die sind froh, wenn sie für uns arbeiten dürfen. Und es war auch so, du hast Sketche geschrieben, 30 Stück, natürlich nicht komplett ausformuliert, sondern eher so skizziert. Mhm. Und bezahlt wurdest du nur für die tatsächlich genommen wurden. Und die es dann tatsächlich am Ende auch in die Ausstrahlung schaffen, da gibt es dann noch was. Und das ist aber wirklich am Ende des Tages so schlecht bezahlt, dass ich einfach gesagt habe, hey, ich scheiß jetzt drauf, weil mir war dieses Glamour und was weiß ich eh nicht wichtig. Ich sitze ja am liebsten zu Hause oder in der Kneipe und ich will ja nur Geld verdienen.
Ja.
Und da ist es wirklich einfacher, irgendwelche Pressemitteilungen oder Möbeltexte für Möbelkataloge zu schreiben, weil das besser bezahlt ist, als jetzt sich kreativ in eine Fernsehsendung auszutoben. Ist wirklich so. Und dann habe ich eben für einen Film am Drehbuch mitgeschrieben, der läuft gerade im Kino. Seit 13. Juni läuft der Hollywood-Türke und der läuft aber eigentlich nicht so gut, muss man sagen.
Oh nein, kriegst du auch kein Geld überwiesen am Ende?
Ja, ich denke mal, da kommt nicht viel rum. Ich meine, klar, du kriegst ja diese ganzen, was weiß ich, VG Wort und diesen ganzen Kram, diese Verwertungsgesellschaftsgeschichten, da kommt dann sowieso immer irgendwas bei rum. Aber
hey, ein Filmdrehbuch ist doch schon was.
Ja, das ist ja von 20th Century Fox rausgebracht worden. Das ist schon ein komisches Gefühl, wenn du im Kino sitzt und dann kommt dann dieses 20th Century Fox Intro und du hast da mitgemacht. Also da merkst du auch wieder, der Film interessiert eigentlich keine Sau. Die Zuschauerzahlen sind katastrophal, was aber eher auch ein bisschen daran liegt, dass die Zahlen jetzt tatsächlich Juni und Juli generell katastrophal waren. Es waren wohl die schlechtesten Wochen seit Jahren, was so überhaupt Kinobesucher betrifft. Zum Beispiel waren wir irgendwie zweiterfolgreichster Film, deutschsprachiger Film an dem Wochenende, Startwochenende irgendwie, wo du denkst, boah, zweiterfolgreichster deutscher Film. Das ist schon geil. Und dann hast du aber gesehen, dass der erfolgreichste deutsche Film, der neue Elias Mbarek-Film war das, irgendwie 8000 Zuschauer am Wochenende hatte, deutschlandweit. Wo du halt sagst, naja, okay, da kannst du zwar prahlen und sagen, hey, zweiterfolgreichster deutscher Film, aber wirklich viele haben sich trotzdem nicht angesehen.
Oh Mann, Ahmed. Auf jeden Fall hat es mich voll gefreut, als ich gesehen habe, dass du an einem Drehbuch mitgeschrieben hast. Hast du auch vielleicht was gelernt dabei und genetzwerkt? Aber ich habe ja den Eindruck, du willst gar nicht mehr weitermachen mit dieser Unterhaltungsgeschichte, sondern du schreibst jetzt noch bis zum Rentenalter Möbelkataloge und Bedienungsanleitung, okay?
Ja, ein Buch schreibe ich gerade, aber das werde ich erst bis Ende des Jahres fertig haben. Und das ist dann so das Einzige, was ich in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich will, weißt du, ich will als einmal Stand-up auf der Bühne machen, ich will Film gemacht haben, ich will was fürs Fernsehen gemacht haben, ich will eine Zeitschrift und ich wollte ein Buch veröffentlichen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann kann ich sterben.
Ach, Ahmed. Aus dir quillt immer diese Weisheit. Zumindest nehme ich das vielleicht auch fälschlicherweise so wahr.
Ja, ich glaube, das denkst du nur. Das ist ja, wie ich auch immer sage, Mensch, der Herr Stange, das ist ein so netter Typ und man sieht sich viel zu selten. Aber wahrscheinlich, wenn wir uns öfter sehen würden, würde ich mir denken, so ein Wichser. Und du würdest dir denken, der ist ja gar nicht so weise.
Ach, herrlich. Nee, wunderbar. Ich denke, das ist ein fantastisches Schlusswort. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen geplaudert.
Sehr gerne.
Das war höchst unterhaltsam. Und liebe Leute da draußen, ich hoffe, euch ging es auch so. Und das war's mit dieser Folge Anekdoten. Drückt uns die Daumen, dass wir ein paar schöne andere an Land ziehen. Und danke dir, Ahmed. Macht's gut, Leute.
Ciao.